Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vor dem Wochenende nochmal schön alles Wichtige klären. Wir machen's. Brauchen wir Butter überhaupt noch, wenn sie so wahnsinnig teuer ist? Können wir unsere Identität einfach beim Arzt unterm Messer ändern? Wie kommen wir am Wochenende auf jeden Fall in den Club rein und warum stellen alle Journalisten eigentlich immer so dumme Fragen?
So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also das ist für mich das Allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, wechsel den Beruf, ist besser.
Wir denken heute darüber nach. Mit im Studio ist Jörg Brunsmann.
Guten Abend, hallo.
Schön, dass du mit dabei bist. Thilo Jahn ist mein Name. Einen schönen guten Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Liegt ein toter Bandenboss in der Schönheitsklinik? Nein, das ist nicht die Inhaltsangabe vom Tatort am Sonntag. Das ist eine Meldung aus Mexiko. Ein mutmaßlicher Bandenchef ist nämlich dort erschossen worden in einer Schönheitsklinik. Denn in dieser Klinik, da wollte er sich das Gesicht und die Fingerabdrücke verändern lassen, sodass man nicht mehr erkennt. Neue Identität. Geht das denn überhaupt? Fragen wir jemanden, der sich damit auskennt. Kriminalbiologe und Forensiker Marc Benecke. Grüß dich, Marc.
Einen gesichtsidentifizierbaren guten Abend, Leo Thilo.
Gesicht umoperieren, dass man es nicht mehr erkennt. Geht das denn so einfach, sag mal?
Ja, das geht sehr, sehr einfach. Das hat natürlich unter anderem damit zu tun, dass Standard-OPs sowieso durchgeführt werden. Die sind richtig billig, so wie Augenlasern. Zum Beispiel lassen sich in asiatischen Ländern manche Leute eine künstliche Augenfalte machen, damit das nicht mehr so glatt aussieht. Das ist also quasi eine Stop-and-Go-Sache. Aber du kannst auch wirklich alles andere machen. Bekannt ist zum Beispiel in Deutschland auch die Nasenbegradigung. Die kannst du im Grunde genommen auch als ambulante OP machen. Aber auch, wenn du zum Beispiel als Mann lieber eine Frau sein möchtest oder umgekehrt, kannst du dir den gesamten Schädelknochen verändern lassen. Nicht nur, was als sexy gilt, irgendwie die Wangenknochen hoch oder runter machen, sondern auch das komplette Kinn, den vorderen Kopf, das ganze Gebiss, also den Jaw-Angle sozusagen, also den Kieferwinkel verändern lassen. Und was auch wichtig ist, was die Erkennung angeht, die Zähne. Man achtet mehr auf Zähne, als man das so glaubt. Mhm. Und das sind mittlerweile alles im Grunde Standard-OPs, die echt kein Problem sind.
Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter runter auf den Finger, dass Leute ihre Fingerkuppen absichtlich verbrennen, damit ihr Fingerabdruck nicht mehr erkennbar ist. Das hat man ja schon gehört. Aber den eigenen Fingerabdruck verändern, also zum Beispiel, ich bekomme den Fingerabdruck von Marc Benecke. Geht das?
Ja, also das geht durchaus. Du kannst den Fingerabdruck abfotografieren. Der Chaos Computer Club hat es auch schon mal vorgemacht. Da wurde vom Innenminister der Fingerabdruck, also der Hautleistenabdruck, ins Netz gestellt. Das kann man sich auf eine Folie ausdrucken und dann kann man damit tatsächlich rumlaufen. Und mit dieser Folie, wenn man die sich vorher wie so einen ganz, ganz dünnen Handschuh über den Finger zieht, das System tatsächlich täuschen. Das geht. Die Hauptmethode, die allerdings Verbrecher anwenden, ist nicht die Änderung des Fingerabdrucks. Das könnte man mit Lasern auch mal kurzfristig versuchen oder so, sondern hauptsächlich das Verlieren des kompletten Fingerabdrucks. Das geht zum Beispiel mit einem Krebsheilmittel oder Krebsbehandlungsmittel. Das wird für Dickdarmkrebs, für Metastasierenden, also richtig böse, für Brustkrebs und so angewendet. Das heißt Cepicitabin oder Xeloda. Mhm. Und damit kann es passieren, dass du das sogenannte Hand-Fuß-Syndrom bekommst. Taubheit und Kribbeln in den Füßen und Händen. Und dann kann es auch sein, dass dir tatsächlich die Fingerabdrücke verloren gehen. Ganz schlecht für Leute, die einreisen wollen, besonders in die USA. Weil die sagen dann, neulich hatte ich noch Fingerabdrücke. Und den Rest kann man sich dann vorstellen, was passiert. Ja. Das sind dann eigentlich fast immer Krebspatienten, die genau diese ungewollte Erscheinung haben.
Wenn wir uns jetzt diesen Finger ankokeln, wachsen eigentlich diese Rillen, die ja da die Identität ausgeben, wieder nach?
Ja, also eigentlich schon. Wenn du es natürlich richtig auf die Herdplatte, auf die glühende legst, dann hast du natürlich tiefes Narbengewebe, dann passiert da gar nichts mehr. Der erste berühmte Fall, bei dem das versucht wurde, das war Handsome Jack. Der hieß wirklich so ein Gauner aus einer Gang, die hießen die College Kidnappers 1934. Der hat das gemacht und sich also reingeschnitten in die Finger und überall da, wo er geschnitten hat, hat er dann Narben gehabt. Aber ringsrum an allen anderen Stellen sind die Fingerabdrücke so geblieben, wie sie waren. Wenn du dir natürlich genügend Narben auf die Finger schneidest, dann verändert sich der Fingerabdruck auch. Nur das ist natürlich dann auch wieder auffällig, gerade wenn du ein möglicherweise gesuchter oder befragter Verbrecher sein könntest und dann erklären musst, warum du so unendlich viele Narben auf deinen Fingern hast. Also alles hinterlässt Spuren, die dann manchmal auch anders funktionieren, als man es glaubt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man alte Fingerabdruckdateien nimmt, wo Menschen ihre Haut Hautleistenabdrücke auf Papier abgedrückt haben, können wir heute aus den ganz, ganz wenigen Hautzellen, die in der Tinte auf dem Papier kleben geblieben sind, den genetischen Fingerabdruck machen. Und dann war die ganze Arbeit umsonst, weil dann hast du den DNA-Fingerabdruck und dann weißt du sowieso, wer es ist.
Ich habe mal in einem James-Bond-Film gesehen, dass sich jemand eine Hornhaut hat transplantieren lassen, damit er dann ein Tresor öffnen kann. Was ist da alles möglich?
Ja, das ist nicht so leicht mit der Hornhaut. Die kann man natürlich verändern, auch lasern. Ne, das weiß man, das kannst du in jeder Innenstadt in Deutschland machen nachmittags. Interessanter wäre die Iris. Meine Iris ist zum Beispiel eingescannt. Ich bin komplett biometrisch erfasst, also sowohl meine Irisdaten als auch meine Fingerabdrücke, als auch meine DNA, als auch meine, also auch alle anderen Hautlinien, die man so messen kann, zum Beispiel vom inneren Teil der Hand, der nicht die Finger darstellt. Und das funktioniert alles. Und im Auge müsstest du die Iris verändern. Das wäre eine Laser-OP, die würde aber im Grunde auch gehen. Das ist allerdings das Einzige, von dem ich wirklich noch nie was gehört habe. Das kannst du nämlich viel schneller mit Kontaktlinsen machen. Das kostet dann 5 € und tut nicht weh. Und deswegen denke ich mal, dass wenn das jemand machen würde, würde er es mit diesen Kontaktlinsen versuchen.
Die ganzen Kisten klingen ein bisschen wie im Film Im Körper des Feindes mit Nicolas Cage und John Travolta. Was für ein Kracher damals gewesen. Der eine bekommt ein neues Gesicht und damit auch eine neue Identität. Marc Benecke, da liegt alles im Netz, wenn ihr es suchen wollt. Werdet Marc Benecke, Kriminalbiologe und Forensiker.
Das stimmt.
Ganz lieben Dank. Datenschutz war dir ja noch nie so wichtig.
Mein eigener nicht zumindest, genau.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Seit heute ist es auf dem Markt und alle so, das neue iPhone X, gut, wer noch keins hat, direkt kaufen geht sowieso nicht. 3 bis 4 Wochen Lieferzeit aktuell, wobei ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, denn bei früheren Modellen musste man schon noch ein bisschen länger warten zeitweise. Möglicherweise wollen aber auch viele erstmal abwarten, bis die Kinderkrankheiten des neuen Handys aufgetaucht sind und man genau weiß, okay, was ist es und vielleicht wurden sie auch schon kuriert. Gab es bei Vorgängermodellen auch immer wieder. Jörg, da ist im Netz immer wieder die Rede von irgendwelchen Gates. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Microsoft zu tun, oder?
Das ist nicht Bill, nee. Okay. Also irgendwie haben die Amis da aber so einen Tick mit diesem Gates. Es geht zurück auf die 70er, Präsident Nixon und die Watergate-Affäre. Mhm. Nixon ist damals über die Sache gestürzt und seitdem ist für die Amerikaner irgendwie jedes größere Problem ein Gate. Beim iPhone hätte ich da jetzt im Angebot Scratchgate, Yellowgate, Slowgate, Crackgate, Antennagate und Bandgate.
Wobei bei Bandgate, das kann der ein oder andere vielleicht noch kennen, ja. Vor gut 3 Jahren, das hat was mit Verbiegen des Handys zu tun, ne?
Genau, das ging los mit dem ersten großen Modell, dem iPhone 6 Plus. Da haben die Leute kurz nach dem Verkaufsstart festgestellt, wenn ich das in der Hosentasche habe und ich setze mich drauf, dann verbiegt sich das.
Das ist eine wahnsinnige Überraschung, wenn man sich auf Sachen setzt, dass sie kaputt gehen.
Ja, aber gut, ich meine, berechtigt, weil vorher bei den kleinen Geräten war es eben nicht so. Mhm. Aber logisch, wenn es größer wird, desto leichter ist das Ding zu verbiegen. Und plötzlich tauchten dann auch im Netz bei YouTube jede Menge Videos auf, wo die Handys da in Rekordzeit verbogen wurden.
Da hören wir.
Könnte auch ein Lagerfeuer sein, ne?
Ja. Ja, nur also, ist Lagerfeuer meistens schöner als irgendwas, was kaputt geht.
Brennt auch nur einmal das iPhone. Mittlerweile hat Apple das Gehäuse auch verstärkt. Die aktuellen iPhones, die lassen sich da nicht mehr verbiegen, die Plus-Geräte zumindest nicht mehr so leicht.
Sprich, wir warten jetzt auf das erste iPhone X Gate. Gibt es da schon heiße Bewerber?
Na, nicht so richtig. Ich meine, wenn es Stress gibt, dann meistens mit neuer Technik, mit der man noch nicht so viele Erfahrungen hat. Manche meckern jetzt rum, wenn man das Handy schräg hält, dann verändern sich die Farben, das Display wird undeutlicher. Das ist aber ein bekanntes Problem der Bildschirmtechnik. Das X ist nämlich das erste iPhone mit der sogenannten OLED-Technik. Als heißer Tipp würde ich mal die neue Sicherheitstechnik nehmen. Das iPhone X hat ja keinen Home-Button mehr, wird nicht per Fingerabdruck entsperrt, sondern indem man auf das Ding guckt. Face ID nennt sich das. Mhm. Arbeitet mit einer Spezialtechnik. Das werden jetzt alle wie wild testen und bestimmt wie wild dann tweeten und posten, was da alles nicht geht.
Einen besseren iPhone X-Test bekommt ihr an diesem Tag nirgends. Unser IT-Berater Jörg Brunsmann hat uns die Bugs und Gates und Wehwehchen vom neuen iPhone schon vorhergesagt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jawohl, Wochenende. Und wenn ihr zu denen gehört, die ohne Probleme immer in die Clubs reinkommen, dann lucky you, Glückwunsch, schön für euch. Für manche Leute ist es jedes Mal ein Glücksspiel, ob der Türsteher sie durchlässt oder eben nicht. Und das, obwohl sie ordentlich angezogen sind und der Club überhaupt noch nicht voll ist, sondern einfach nur, weil sie ausländisch aussehen. Tim Schrankel hat darüber eine Videoreportage fürs Netz gemacht. Zu sehen ist es beim WDR, ein Selbsttest sozusagen. Er, Typ blonde Haare, helle Haut, versucht in den Club reinzukommen, zusammen mit Tolga, Typ dunkle Haare, etwas dunklere Haut. Ich habe heute mit Tim gesprochen und wollte von ihm wissen, wie das Setting genau war und wie sie sich genau vorbereitet haben.
Ja, im Grunde war es so, dass wir uns erstmal ja im Netz umgeschaut haben. Also welche Clubs sind denn überhaupt dann so ja da, wo man auch schon mal so gehört hat, ja, die haben vielleicht eine harte Tür oder bei denen kommt man, wenn man, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ausländisch aussieht, schwieriger rein. Da haben wir geguckt bei Facebook, bei so Plattformen wie Yelp, haben auch mal einfach bei Freunden gefragt, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Und da haben uns eben, ja, man muss wirklich sagen, stichprobenartig, also jetzt nicht repräsentativ, 5 Clubs ausgesucht, davon 3 in Düsseldorf, 2 in Bochum. Mhm. Und da haben haben wir uns dann eben wirklich mal eine Nacht vorgenommen, diese Clubs halt ja, abzuchecken und zu schauen, ob wir beide, Tolga und ich, eben da reinkommen. Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, was uns wirklich wichtig war bei der ganzen Sache, wir haben halt es versucht so, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, so vergleichbar wie möglich zu machen. Also wir haben uns vorher ausgetauscht, was für Klamotten zum Beispiel sollen wir beide anziehen, weil jeder Club ist ja auch ein bisschen unterschiedlich und der eine ist ein bisschen schicker, der andere dann wiederum eher ein bisschen lässiger. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir auch möglichst gleiche Kleidung tragen, sodass man eben halt nicht vom Türsteher direkt am Anfang gesagt bekommt, das passt von den Klamotten her nicht, ciao.
Und ihr wart auch beide alleine unterwegs an dem Abend?
Genau, wir sind beide dann losgezogen und in den meisten Fällen haben wir das so gemacht, dass dann Tolga vorgegangen ist und geschaut hat, ob er alleine reinkommt in den Club. Ich selbst habe dann erstmal gewartet und habe dann ein paar Minuten später auch mein Glück probiert. Und ja, dann haben wir eben geschaut, ob wir beide unterschiedlich behandelt werden.
So, von allen Clubs, wer ist am meisten reingekommen?
Ich habe es tatsächlich in alle 5 reingeschafft, auch wenn es jetzt nicht an allen Clubs Türen total einfach war. Also tatsächlich war es auch in 2 Läden so, dass ich da auch ganz normal abgetastet wurde, gefragt wurde, ja, ne, warum willst du denn überhaupt hier rein? Warum bist du überhaupt alleine? Das war auch so eine Frage, die man öfters gehört hat, weil die Türsteher irgendwie auch so ein bisschen skeptisch sind, wenn man alleine unterwegs ist. Aber nichtsdestotrotz war das für mich eigentlich kein Problem, überall reinzukommen. Bei Tolga war das ja zumindest bei einem Club nicht der Fall, dass ihn der Türsteher dann erstmal so zurückgedrängt hat und ja erstmal so gefragt hat, ja, wo kommst du überhaupt her nach dem Motto? Und dann hat Holger eben versucht, mit dem zu sprechen, aber der hat sich nicht wirklich auf ein Gespräch eingelassen. Und dann hieß es irgendwann nur, nee, so heute wird das hier nichts weg hier. So. Und der war eben auch ziemlich aggressiv ihm gegenüber.
Habt ihr dann nochmal nachgefragt, warum denn genau Holger jetzt nicht rein durfte? Also habt ihr es dann irgendwie aufgelöst bei dem Türsteher auf oder hat euch das gereicht?
Genau, nee, wir sind danach nochmal zusammen dann zum Türsteher hin. Der war verständlicherweise dann erstmal ein bisschen verdutzt, weil ich ja auch vorher schon in den Club reingekommen bin. Habe mich dann eben halt hinter ihm quasi nach wieder rausgeschlichen, sodass wir eben dann beide zu ihm hingehen konnten. Und ihn dann eben auch damit, ja, in Anführungszeichen konfrontiert haben, nach welchen Kriterien er dann eben entschieden hat, wer reinkommt und wer nicht. Und ja, seine Antwort war dann eben das, was man ganz häufig eben an Clubtüren hört, dass es eben hieß, ja, ich kriege meine Kriterien hier auch nur vorgegeben von oben. Er selbst hätte das so nicht entschieden. Und er selbst war jetzt auch nicht bereit, vor der Kamera zu sprechen, sodass wir von ihm dann letzten Endes ja nur Kontaktdaten bekommen haben.
Aber das Kriterium war wirklich, dass jemand, der irgendwie nicht so aussieht, wie der ins Raster passt, nicht rein darf?
Ja, nicht mal das. Also er hat es wirklich nur auf dieser oberflächlichen Ebene gehalten, dass er gesagt hat, ja, ich habe auch nur meine Kriterien, und aber die Kriterien selbst hat er jetzt nicht im Detail genannt, sondern eben, ne, was man halt so kennt. Irgendwie, man hört ja sonst immer in Clubs, ja, der Laden ist zu voll oder ich habe auch nur meine Kriterien und du kommst heute nicht rein. Und das war alles, was wir gesagt bekommen haben. Und ja, das war's dann.
Jetzt habt ihr für eure Recherche auch mit einer Mitarbeiterin eines Antidiskriminierungsbüros gesprochen. Was sind denn ihre Tipps für Leute, die das Gefühl haben, sie kommen aufgrund ihres Aussehens nicht in den Club rein?
Dass man tatsächlich gegen ja solche Vorfälle wie beispielsweise Rassismus an Clubtüren rechtlich vorgehen kann, was wirklich die wenigsten wissen. Es gibt zum Beispiel seit 2006 ein sogenanntes allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, und das ist eben genau dafür da, dass eben Betroffene die Möglichkeit haben, gegen Diskriminierung oder wie bei uns beispielsweise gegen Rassismus an Clubtüren vorzugehen. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, da kann man dann eben tatsächlich bis zum Klageweg gehen, also sich Anwälte schnappen und dann eben klagen, und hat dadurch dann die Möglichkeit, auch Schadensersatz und Schmerzensgeld einzufordern. Was wir dann allerdings gesagt bekommen haben, zwar sind, wenn man sich eben zu diesem Schritt entscheidet, die Chancen, dass man damit durchkommt, relativ hoch. Allerdings, und das ist im Grunde auch das Problem bei der ganzen Sache, sind die Strafen, die dann die Clubs zu erwarten haben, relativ gering. Also da sprechen wir von wirklich ja, wenigen 100 Euro, was natürlich wenig abschreckende Wirkung für die Clubs hat, da irgendwas an ihrer Türpolitik zu ändern.
Der Journalist Tim Schankel über die Versuche, in Clubs zu kommen, zusammen mit einem Kollegen, der eher ausländisch aussieht. Das war ein Selbstversuch, das ist alles sehr subjektiv. Aber es ist eine spannende Sache zu sehen im Netz bei den Kollegen vom WDR.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ob das nochmal was wird mit dem Online-Einkaufen von Lebensmitteln? Man weiß es nicht. Anbieter gibt es ja inzwischen einige, aber nur die wenigsten Menschen, die wollen anscheinend im Netz Brot, Dosenbier und Ravioli kaufen. Vielleicht ändert sich das aber auch gerade. Es gibt ziemlich viele neue Konzepte und neue Ideen, so wie mit HelloFresh. Zum Beispiel, diese Woche sind die an die Börse gegangen. Die verkaufen Kochboxen, also Kartons mit komplett Rezepten und Zutaten drin. Wir haben uns gefragt, schöne Sache, ja, aber wie ökologisch ist es denn bitteschön überhaupt? Im Supermarkt, da achten wir ja auch inzwischen drauf, dass die Gurke unverpackt ist und vom Biobauernhof nebenan kommt, und bei den Lebensmittellieferanten und bei diesen Boxen, Jörg, können die ökologisch mithalten?
Sie versprechen es. Was mich aber auch überhaupt nicht gewundert hat, weil Öko, Bio, Regional, Nachhaltigkeit, das gehört inzwischen zum guten Ton und ist ja auch gut fürs Geschäft, ist eine Begründung, wenn du höhere Preise nimmst.
Mhm. Aber ich meine, liegt natürlich auch irgendwie in der Natur der Sache. Die Sachen kommen eingepackt zu mir nach Hause, also ganz ohne Verpackung geht's ja nicht.
Ja, und besonders, wenn Lebensmittel gekühlt werden müssen, dann ist das ein Problem. Die sogenannte Kühlkette muss ja eingehalten werden. Das heißt, du brauchst Isoliermaterialien, Styropor zum Beispiel. Du brauchst irgendeine Kühlung. Da nehmen die Unternehmen meistens Eis oder Trockeneis. Amazon Fresh, die sagen, sie setzen komplett auf wiederverwertbare Sachen und in der Regel soll es so laufen, dass die Sachen direkt an den Käufer übergeben werden, an der Haustür. Das heißt, Trockeneis und sowas nimmt der Bote dann wieder mit. Alles, was du von Amazon bekommst, ist dann eine Papiertüte und auch die sollst du bei der nächsten Bestellung wieder zurückgeben dürfen.
Also von der Tendenz kein großer Unterschied zum Einkauf im Supermarkt. Wie sieht's bei anderen Anbietern aus?
Die Sache mit den Kochboxen, so wie HelloFresh das zum Beispiel liefert, das ist ein bisschen problematischer, weil zum einen schicken sie einzelne Zutaten, genau angepasst auf das Rezept. Dadurch hast du tendenziell etwas mehr Abfall. Also das kleine Stück Käse wird dann zum Beispiel auch in Folie verpackt, kommt dann vielleicht bei denen als großes Stück Käse an, wird in 20 Portionen verpackt und du hast natürlich um jede von diesen Portionen dann auch eine Folie oder eine Tüte drumherum. Mhm. Dadurch prinzipiell erstmal mehr Müll. HelloFresh stellt aber auch das zweite Problem vor der Haustür ab. Du musst nicht persönlich annehmen. Das heißt, die Boxen müssen gekühlt und isoliert werden. Dann nehmen sie kein Styropor, sondern ein anderes Material, sagt Nils Herrmann von HelloFresh.
Also bei Isolationsmaterialien haben wir uns für recycelte PET-Wolle entschieden. Das ist, ich glaube, aus mehr als 80% recycelten PET-Flaschen. Die kann man im Grunde genommen direkt in die Wertstofftonne entsorgen. Das heißt, ein existierender Recycling-Kreislauf.
Also seine Begründung ist ja schon Recyclingmaterial, also aus Umweltgründen okay. Ich finde es ein bisschen schön geredet, weil ich habe das Zeug ja erstmal bei mir in der Wohnung liegen. Ich muss es in den gelben Sack stecken und es ist hier zumindest kein Mehrwegsystem.
Und das heißt, wenn der Lebensmittelbote vor der Tür abstellt, dann ist das für die Umwelt eher schlecht. Dann doch besser im Supermarkt selbst einkaufen?
Habe ich Nils Herrmann von HelloFresh auch gefragt und er findet, so pauschal kann man es nicht sagen. Sie würden viele Sachen unverpackt einkaufen, beim Supermarkt aber kämen viele Sachen mit einer Verpackung an, die wir als Kunde dann gar nicht zu sehen bekommen.
Wir betrachten die gesamte Lieferkette. Wenn Sie mal in den Supermarkt gehen und in den Hinterhof schauen, was da sich an Transportmaterialien stapelt, dann relativiert sich das Ganze wieder relativ schnell.
Also schwierige Kiste, Lieferservice, eigentlich eine feine Sache, müssen wir festhalten, weil wenig Schlepperei für uns kommt direkt da an. Aber auch so wie im Supermarkt ist das Problem viel zu viel Verpackung, nur dass wir sie eben anders sehen, als sie zum Beispiel wir sie im Supermarkt sehen. Da ist die Lösung doch eigentlich mit der Tupperdose schön einkaufen gehen. Gibt's an der einen oder anderen Stelle auch schon.
Guck mal.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Da war er weg heute. The real Donald Trump. Einfach mal schön abgeschaltet, sein Twitter-Account. Nicht lange, gerade mal 11 Minuten, aber wenn einer 41 Millionen Abonnenten hat und per Twitter sozusagen regiert, dann fällt das natürlich auf. In so einer kurzen Zeit. Hinter der ganzen Sache steckt offenbar ein jetzt nicht mehr Angestellter von Twitter. Müssen wir sagen, Jörg, was genau da vorgefallen?
Das scheint wohl eine Art letzter Gruß an seinen Arbeitgeber gewesen zu sein. Twitter sagt, das sei ein Mitarbeiter aus der Kundenbetreuung gewesen. Der hatte seinen letzten Arbeitstag. Und mit der Abschaltung hat er dafür gesorgt, dass es auch sicher sein letzter Tag bleiben wird.
Aber ist es denn wirklich so einfach? Kann da jemand in der Kundenbetreuung hingehen und den Saft abdrehen von Donald Trump in dem Fall?
Ich meine, viele fanden es ja auch geil, ne? Der Ex-Mitarbeiter hat sofort ein neues Jobangebot bekommen. Andere sagen, bitte den Trump nicht abschalten, sonst fängt er vielleicht nochmal ernsthaft an zu regieren. Das wäre viel schlimmer. Viele finden es aber auch wirklich erschreckend und fragen sich, was hätten da noch alles passieren können, wenn dieser Mitarbeiter zum Beispiel im Namen von Trump was getweetet hätte. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, ob das technisch möglich gewesen wäre, ob das interne System von Twitter sowas zulässt, aber es liegt auf der Hand. Blake Hushnell, Herausgeber des Politico-Magazins, schreibt, was, wenn diese Person über einen erfundenen Atomangriff auf Nordkorea getwittert hätte?
Das wollen wir jetzt gar nicht so dringend wissen, wobei das mit Donald Trump bei Twitter abschalten war neulich doch eigentlich schon mal so eine Art halbwegs ernsthafter Plan. Ex-Geheimdienstmitarbeiterin, erinnere ich mich, die wollte 1 Milliarde sammeln, Twitter dann kaufen und Trump einfach rausschmeißen. Was ist daraus geworden?
Mit nix. Also die Fundraising-Kampagne, die sie ja gestartet hat, die läuft noch, aber hat gerade mal knapp $90.000 zusammen. Vielleicht könnte man für den Preis jemanden engagieren, als Service-Mitarbeiter bei Twitter einschleusen. Ist, glaube ich, realistischer als gleich den ganzen Laden kaufen.
Das stimmt natürlich. Es hat auf jeden Fall ordentlich eine Welle gemacht. Im Twitter-Kundencenter ist was passiert. Jemand hat den Twitter-Account Real Donald Trump abgestellt. Das war sein letzter Arbeitstag, müssen wir auch sagen, in doppelter Hinsicht.
Ja. Dann.
Aber immerhin, vermutlich gab es ein paar Likes für diese Aktion.
Jetzt läuft er auch wieder, The Real Donald Trump, und hat sofort gesagt, was für böse Puben ihn da abgeschaltet haben. Ganz
ist
schlimm.
Die Welt ja auch in einigermaßen wieder zurechtgerückt.
Für ihn, ja.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
32 Pakete Butter. So viel ist jeder Franzose pro Jahr. Butterspitzenplatz in Europa. Und jetzt das, die Butter ist aus, habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Supermärkte und Molkereien haben sich da nicht einigen können auf einen richtigen Preis. Die Franzosen sind dann panisch geworden, Hamsterkäufe und jetzt eben die leeren Regale. Die Molkereien verkaufen die Butter lieber ins Ausland. Da stimmt der Preis noch und der ist gerade weltweit bei Butter eben hoch. Habt ihr sicherlich auch mal gemerkt, wenn ihr Butter gekauft habt in letzter Zeit. Eine Tonne Butter hat auf dem Weltmarkt im April noch 2.500 Euro gekostet, jetzt liegt es bei 6.500 Euro, also ziemlich angezogen das Ganze. Was tun also, wenn die Butter so teuer ist? Einfach weglassen? Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting hat das für uns mal durchgespielt.
Ich mach's mal kurz. Butter weglassen, das wird schwer. Wenn es nur ums Butterbrot ginge, da ging ja theoretisch sogar noch dieses Industriefett namens Margarine. 2 Euro das Kilo, klar. Aber der ganz große Bereich Küche, Backen, Kochen, Braten, Verfeinern. Was ist damit?
Ohne Butter ist kein Kochen möglich, behaupte ich.
Ich bin heute ins Maybeck gefahren, Sterne-Restaurant in Köln. Tobias Becker hat sich spontan Zeit genommen, weil Butter, das ist sein Thema.
Butter hat so viele tolle Eigenschaften. Also erstmal natürlich ist Fett Geschmacksträger, klar. Aber Butter im Speziellen ist einfach faszinierend. Also in der ganzen Bandbreite, die es da gibt, großartig.
Sein Geschäftspartner und Kochkollege schwört auf Olivenöl. Becker auf die Butter.
Aber wenn man so um die 700 Pakete Butter im Monat braucht, ist Butter ein schon nicht zu verachtender Posten.
Weil du 10 Liter Milch brauchst, um 1 Liter Sahne zu erzeugen. Und aus 1 Liter Sahne nur ein 250 Gramm Päckchen Butter wird. Deshalb wirkt sich ein höherer Milchpreis auch immer stark auf die Butter aus.
Hätte man in Butter investiert vor einem Dreivierteljahr, ich glaube, da hätte man so manche Aktie hinter sich gelassen. Anlage Gold ist alles schön und gut, aber Anlage Butter ist das, was eigentlich wirklich wesentlich und essentiell ist.
Butter besteht aus mindestens 80% Fett, hat höchstens 16% Wasser. Bleiben noch rund 4% für Milchzucker, Mineralstoffe, Cholesterin, Proteine, fettlösliche Vitamine, Milchsäure und Aromastoffe. Doch Becker ist sich sicher, Butter, das ist viel mehr als die Summe ihrer Teile.
Wenn dieser Milchzucker dann karamellisiert, diese leichten nussigen Töne, die dann entstehen, was man unter Nussbutter nacherkennt, das sind Dinge, die kann man nicht wirklich beschreiben, die muss man erleben.
Und was machen wir dann?
Durch die Schiebetür, die immer offen steht, in die Küche. Wir haben gerade Mittagsservice.
Hallo. Sechs Mann sind gerade in der Küche. Viel Platz ist hier nicht, es geht aber, weil alles seine Ordnung hat. Und die wichtigen Dinge eben an Ort und Stelle sind.
Wenn ich zurück hinter mich greife in die Schublade, einsetze voller Butter, ohne die müssen wir gar nicht erst anfangen zu kochen. Ja?
Oben auf der Kochfläche steht ein großer Edelstahlbehälter mit brauner, geleeartiger Masse.
So, wir kuscheln uns mal hier gerade mit auf den Posten. Ja, hast du eine Jus?
Ja.
Dann hier eine, wir nennen das Jus.
Das ist der Fleischsaft.
Ist der selber gemacht?
Das ist alles selber gemacht. Das ist auch so ein bisschen das Aushängeschild von jedem eigentlich.
Kaum ist die Jus auf dem Herd, ist sie auch schon flüssig. Normalerweise wird jetzt mit Butter verfeinert.
Wir wollten ja erstmal einmal ohne probieren, hast du gesagt, ne?
Mhm.
So, ein bisschen Soße ohne Butter.
Mhm. Salzig, aber vor allen Dingen vorne an der Zungenspitze.
Genau. Vorne der Zungenspitze.
An den Rändern so ein bisschen, ne?
Genau, ganz bisschen vorne, aber alles eigentlich so im vorderen Drittel.
Der Geschmack, zwar aromatisch, aber irgendwie unrund, hart und kantig. Und jetzt mit Butter.
Es ist immer faszinierend, wie viel Butter man in eine Soße reinbekommt.
Das ist jetzt fast die gleiche Menge, oder was?
Das ist die gleiche Menge. Jetzt schlägt das ganz große Blasen und jetzt gehen wir hin. Weil die Konsistenz jetzt einfach viel zu feste ist, geben ein ganz bisschen Brühe noch mit drunter wieder. Ne? Probieren?
Okay, ja. Verdammt. Der Soßengeschmack ist nicht mehr so hart.
Ja.
Der ist jetzt auch unter der Zunge, der ist jetzt auch am Gaumen, der ist jetzt auch hinten.
Wenn man das überlegt, dass eine Zutat wie Butter dafür sorgt, dass es überall plötzlich ankommt, ist das eigentlich sehr faszinierend, finde ich.
Während dieser wunderbar herzhafte Soßengeschmack immer noch nachwirkt, brutzelt auf der anderen Seite eine Portion Bratkartoffeln. Anfangs schmoren die hier in reinem Pflanzenöl, wegen der Hitzebeständigkeit. Aber dann kommen die Butterflocken.
Wir merken gleich, dass die anfangen, fast so ein bisschen zu soufflieren. Das kriege ich nur hin, wenn ich die mit Butter mache.
Die Oberfläche geht auf und wird kross und braun.
Die fangen dann an, so ganz bisschen hohl zu klingen.
Die einen reden von Butterkrise wegen der hohen Preise. Andere wiederum haben Angst davor, fett zu werden. Das zählt aber beides nicht. Was so einen geschmacklichen Unterschied macht wie Butter, das kann doch weder zu teuer sein, noch abnehmtechnisch böse. Und das muss ich doch wohl ohne schlechtes Gewissen genießen dürfen.
Das ist ja nichts Schlimmes. In der heutigen Zeit muss man da immer mal eine Lanze für brechen, dass auch was Bleibendes da ist.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute Vormittag, da war es soweit. Heute Vormittag hat der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, SPD, seine Antrittsrede als Bundesratspräsident gehalten. Er steht damit dieser Institution vor, die bald vielleicht der große Spielverderber wird und in den Schlagzeilen sein könnte. Sollten nämlich Union, FDP und Grüne gemeinsam die Bundesregierung stellen, hätten die Jamaika-Partner im Bundesrat keine Mehrheit. SPD-geführte Bundesländer könnten also einige Entscheidungen dort im Bundesrat blockieren. Wie viel Einfluss das alles auf die Politik hat, darüber habe ich heute mit Marcel Solar gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler. Ich wollte von ihm zuerst wissen, wie viel Macht die SPD im Bundesrat wirklich hat.
Also eigentlich müsste man, bevor man auf die SPD guckt, erstmal auf die anderen gucken. Und Jamaika hat tatsächlich keine Mehrheit. Das sind im Moment 27 Stimmen, die Jamaika hätte. Und sie bräuchte eben 35 für die absolute Mehrheit. Und selbst mit Niedersachsen, und das sieht ja auch nicht so aus, als würde das ein Jamaika-Bündnis, würde es nicht reichen. Das heißt, man braucht bei bestimmten Gesetzen die SPD und da hat sie einen Hebel. Auf der anderen Seite ist das für die SPD nicht ganz so komfortabel, weil sie eher in den kleineren finanzschwachen Ländern auch Regierungschefs stellt. Das heißt, die können auch leichter mal rausgekauft werden.
Glaubst du, dass es ein ernsthaftes Szenario werden kann, dass es solche Bundesratblockaden gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also das sehen wir auch aus der Geschichte raus. Das ist seit den 70ern, kann man eigentlich sagen, immer wieder die Regel. Von 72 bis 82 hatte da die Opposition die Mehrheit. Ende der Kohl-Regierung ist ein ganz berühmtes Beispiel, aber auch von Schröder von 2002 bis 2005. Da ist es ein ganz zentrales eigentlich Machtinstrument für die Opposition oder so eine ja auch Veto-Position für die Opposition mitzuregieren. Und das wird gemacht und das wird uns auch in den nächsten Jahren begleiten, so es denn zu einem Jamaika-Bündnis kommt.
Was passiert denn dann genau, wenn es so eine Blockade gibt?
Es gibt zwei Arten von Gesetzen. Das eine sind Einspruchsgesetze. Dagegen kann der Bundesrat, wenn der Bundestag ein solches verabschiedet, eben einen Einspruch einlegen. Der kann aber überstimmt werden. Das heißt, die sind in der Regel problemlos. Und dann gibt es die sogenannten zustimmungspflichtigen Gesetze. Das sind vor allem solche, die Interessen oder auch die Hoheit der Länder berühren, Finanzen, Verwaltung. Und da muss eben eine Zustimmung durch den Bundesrat erfolgen. Das Problem ist da so ein bisschen, wir haben dann ja potenziell ganz viele so gemischte Koalitionen. Und wenn die sich dann enthalten, wenn wir jetzt ein rot-grünes Bündnis zum Beispiel haben, dann ist das ein Nein. Und dann heißt das auch, dass es ganz schwer wird für Jamaika eben dort eine Mehrheit zu bekommen. Und das könnte dann immer wieder passieren. Und dann muss man eben von Gesetz zu Gesetz gucken, kriegt man da doch noch irgendein Land aus dem gegnerischen Lager oder kann man sich im Vermittlungsausschuss einigen, der dann nämlich auch angerufen würde.
Das heißt, ich verstehe das schon richtig, Marcel, dass bei den richtig wichtigen Gesetzen für uns dann theoretisch die Möglichkeit der Blockade besteht, ja?
Ja, also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Es gibt Gesetzesthemen, die sehr, sehr zentral sind, wo aber die Länder jetzt nichts mitzuentscheiden haben. Aber überall da, wo sie dabei sind, und das sind eben nicht nur Fragen, wo man dann vielleicht bestimmte Gelder an die Länder zahlt, sondern auch da, wo die Länder verwalten, und das sind relativ viele Bereiche, auch bei Bundesgesetzen, da kann eben dann die Länderkammer mitmachen und da muss man dann irgendwie zu einer Einigung kommen.
Wenn der Berliner Bürgermeister Michael Müller, der jetzt Bundesratspräsident ist, dort sitzt, kann der denn eigentlich auch so eine Art eigene Handschrift einbringen oder ist letztendlich egal, wer da vorne steht?
Das ist eigentlich wirklich egal. Das Ganze rotiert. Jedes Jahr ist dann eigentlich ein anderer Länderchef oder eine Länderchefin an der Reihe. Es gibt vielleicht ein so ein Beispiel, wo man vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit dran denkt, 2002, das war das Zuwanderungsgesetz von Rot-Grün. Da gab es eben auch Streit, kann man das überhaupt umsetzen? Das Land Brandenburg hat damals uneinig abgestimmt. Das geht gar nicht vom Grundgesetz her. Und der damalige Bundesratspräsident Klaus Wowereit hat das Ganze als Ja gewertet, wodurch dann dieses Gesetz eine Mehrheit hatte. Es gab einen Riesen-Eklat, die CDU-Leute sind dann rausgestürmt, es landete vor dem Verfassungsgericht und ist dann auch gescheitert. Und da hat er so ein bisschen das in die Hand genommen, dürfte er aber nicht. Und das zeigt auch letztlich, wie machtlos die Bundesratspräsidenten an dieser Stelle eigentlich sind.
Michael Müller, regierender Bürgermeister Berlin, SPD, hat heute als neuer Bundesratspräsident seine Antrittsrede gehalten. Er wirbt darin für ein Europa der Einheit. Wir haben darüber gesprochen, ob es in Deutschland eine Einheit geben kann, wenn der Bundesrat die Arbeit der Bundesregierung blockieren kann und vielleicht auch macht. Erklärt hat uns das alles der Politikwissenschaftler Marcel Solar.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Männliche Mammuts sind gerne alleine herumgestromert und haben sich dabei in allerlei gefährliche Lagen manövriert. Das endete häufig tödlich, schreiben schwedische Forscher vom Naturhistorischen Reichsmuseum in Stockholm im Fachmagazin Current Biology. Sie haben das Erbgut von fast 100 Wollmammuts untersucht und sich gewundert, dass fast 70% von ihnen männlich waren, also ungewöhnlich viele. Ihre Erklärung dafür? Während die männlichen Mammuts lieber allein unterwegs waren, blieben die weiblichen in einer Herde zusammen. Diese Herde wurde häufig von einem alten Mammutweibchen angeführt, das sich bestens auskannte. Entsprechend konnten sie gefährlichen Gebieten aus dem Weg gehen und liefen nicht Gefahr, in Eis oder Sümpfen einzusinken oder in Flüsse zu fallen, wo ihre Knochen erhalten bleiben konnten. Da will man eigentlich schöne Aufnahmen von entfernten Galaxien machen und dann kommt ein Asteroid vorbei und fotobombt das Bild. Genau das ist Astronomen vom Space Telescope Science Institute der NASA passiert. Die wollten mit dem Weltraumteleskop Hubble eigentlich Galaxien beobachten, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Auf den Langzeitbelichtungen haben sie dann aber überraschende Leuchtspuren entdeckt. Bei der Aufnahme waren gleich 5 bisher unbekannte Asteroiden ins Blickfeld des Teleskops geraten. Die Asteroiden kreisen im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter rund 260 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Bisher sind sie nicht aufgefallen, weil sie extrem lichtschwach sind. Klingt wie in einem Hitchcock-Film. In Nordhessen hat über mehrere Wochen ein Schwarm von Elstern eine Kuhherde attackiert. Laut dem Kreis Schwalm-Eder nahe Kassel haben die Kühe den Sommer auf einer Weide verbracht und sich nicht schützen können. Deshalb sind die Elstern jetzt zum Abschuss freigegeben. Vorher hatte die Hessisch-Niedersächsische Zeitung darüber berichtet. Demnach haben die Rabenvögel gezielt Muttertiere angegriffen und noch gezielter Euter und Anus. An den Stellen haben sie rohes Fleisch herausgepickt. Eine Kuh wurde so schwer verletzt, dass sie geschlachtet werden musste. Laut Kreisveterinäramt gibt es keine vergleichbaren Fälle von so aggressiven Elstern. Das sei vermutlich ein neues Verhalten. Als möglichen Grund sehen die Fachleute, dass sich der Lebensraum der Elstern verändert hat und sie weniger Nahrung in der Natur finden und deshalb öfter die Nähe zu Menschen und Siedlungen suchen. Außerdem seien Elstern intelligente Tiere ohne natürliche Feinde.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir schauen auf Spanien. Die Zentralregierung in Madrid entmachte die Regionalregierung Barcelona, weil die Unabhängigkeit für Katalonien durchziehen wollte und will. Madrid setzt einen Wahltermin für Katalonien an. 21. Dezember soll es Neuwahlen geben. Das oberste Gericht verhängt sogar einen europäischen Haftbefehl gegen den Ex-Regionalpräsidenten Puigdemont und einige seiner Minister. Soweit die Story bis gestern. Und was ist heute los? Christopher Plass ist Korrespondent für uns in Barcelona. Wie haben denn die Menschen, fangen wir damit an, auf den Haftbefehl gegen Puigdemont reagiert?
Naja, das findet man ungerecht und man fühlt sich bestätigt, dass die spanische Justiz letztlich einen politischen Prozess wolle. Denn hier, insbesondere in Barcelona, sind natürlich viele der Meinung, nicht unbedingt alle, aber viele der Meinung, dass Spanien sozusagen jetzt einfach Rache üben will. Das hat auch die Bürgermeisterin von Barcelona heute so gesagt. Es gehe nicht um Justiz und Gerechtigkeit, sondern es gehe am Ende nur um Vergeltung. Und deswegen ist so ein Haftbefehl, wie er gegen Puigdemont zu erwarten ist, eben in den Augen vieler Katalanen letztlich ein Mittel des politischen Drucks. Andererseits muss man sagen, die Justiz arbeitet gewissermaßen das ab, was sie machen muss. Sie hatte Puigdemont gestern hier vorgeladen zu einer Anhörung. Er ist dieser Vorlage noch nicht gefolgt. Und das heißt letztlich, dass die zuständige Richterin, die eigentlich als unabhängig gilt, nun versuchen wird, ihn zwangsweise nach Spanien zu holen.
Wie gehen denn die Katalanen bei dir in Barcelona mit all dem um? Was merkst du im Alltag?
Im Alltag ist es erstaunlich ruhig, das muss man sagen. Und mir fällt es auch auf den Demonstrationen, die es ja fast jeden Abend im Moment hier gibt, auf, dass auch die Menschen, die da hinkommen, das sind ja fast immer Befürworter einer Unabhängigkeit, nach wie vor relativ entspannt und diszipliniert sind. Das heißt nicht, dass sie nicht engagiert wären. Sie sehen schon jetzt auch die Möglichkeit, für ihre Sache noch einmal trommeln zu können und ihre vermeintlichen Rechte durchzusetzen. Aber bislang läuft das friedlich ab und ohne Gewalt. Und Puigdemont, der hat sich gestern per Fernsehen hier mal gemeldet, bei seinen Anhängern hat auch gesagt, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, entschlossen, aber friedlich und ohne Gewalt. Es schließt nicht aus, dass insbesondere manche militanten Gruppen aus dem Lager der Separatisten irgendwann auch einmal meinen, sie sollten Mülltonnen anbrennen beispielsweise oder Steine schmeißen. Aber bislang ist das noch alles in relativ ruhigen Bahnen. Es gibt auch Leute, die meinen, naja, diese ganze Bewegung pro Unabhängigkeit werde eher schwächer. Mein persönlicher Eindruck ist aber, dass diese Vorkommnisse, die Inhaftierung von ehemaligen Ministern und letztlich auch der Haftbefehl gegen Puigdemont eher, sagen wir mal, seine Anhänger neu mobilisieren könnten.
Puigdemont ist wohl weiterhin in Belgien, aber er hat sich zu dem Haftbefehl gegen ihn und weitere Ex-Regierungsmitglieder geäußert. Was sagt er denn genau?
Naja, er selbst lässt eigentlich, was den Haftbefehl angeht, nur seinen Anwalt sprechen. Er selbst ist im Moment nur mit politischen, programmatischen Formeln zu hören. Sein Anwalt Paul Bekaert, das ist ein relativ erfahrener Anwalt in Belgien, gerade mit solchen Fragen auch, mit Auslieferungsfragen. Der sagt zwar auch nicht viel, aber er sagt zumindest so viel. Er wird alles tun, um ein mögliches Auslieferungsbegehren zu bekämpfen. Das heißt, das könnte unter Umständen durch mehrere Instanzen in Belgien gehen, denn dort sind verschiedene Gerichte zuständig. Und das heißt, wenn es so kommt, dann kann das auch noch einige Monate dauern, bis es soweit wäre.
So wie bei uns auch, gibt es in Spanien auch regelmäßige Arbeitsmarktzahlen. In den neuesten steht drin, dass die Arbeitslosenquote in Katalonien stärker steigt als im Rest des Landes. Hat das Unabhängigkeitsreferendum so schnelle Wirkung auf die Wirtschaft?
Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig, denn im Moment wird natürlich auch politisch und medial mit allem Möglichen gearbeitet. Und wenn man das hört, vor allem im staatlichen Fernsehen, dann hat man den Eindruck, da möchte auch Madrid einen bestimmten Eindruck erwecken. Wir dürfen nicht vergessen, Katalonien ist natürlich auch zu einem guten Teil vom Tourismus abhängig. Und wenn die Saison zu Ende ist, dann merkt man das natürlich auch in den Arbeitslosenzahlen. Also was diese Zahl angeht, bin ich zurückhaltend. Ungeachtet dessen muss man aber ganz klar sagen, als das Unabhängigkeitsreferendum durch war und als die Unabhängigkeit hier ausgerufen wurde, da haben die Unternehmer schon Panik bekommen. Wir haben ungefähr 1700 Unternehmen, die zumindest beschlossen haben, ihren Firmensitz von Katalonien weg zu verlagern. Das heißt nicht unbedingt, dass alle Arbeitsplätze dabei draufgehen, aber sie haben schon damit auch demonstrieren wollen, dass man dieser neuen angeblichen Republik einfach nicht vertrauen will.
In Katalonien sind im Monat Oktober fast 15.000 Menschen mehr ohne Arbeit gewesen als im Vormonat. Christopher Plass für Deutschlandfunk Nova in Barcelona sagt, diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen. Sie geben kein genaues Bild über die Stimmung in Katalonien.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kevin Spaceys Kartenhaus. Heute an diesem Freitag Teil 3 für euch. Letztes Wochenende ging es ja los mit den Beschuldigungen gegen den Schauspieler und sein Outing. Er wollte jetzt als schwuler Mann leben, dann Teil 2, mehr und mehr Vorwürfe gegen ihn und heute, jetzt heißt es, gegen Kevin Spacey würde sogar offiziell ermittelt. Jörg, wer und was denn?
Scotland Yard ermittelt, also die britische Polizei. Da fragt man sich warum, weil Kevin Spacey ist ja ein amerikanischer Schauspieler, aber hier geht es um Vorwürfe aus dem Jahr 2008. Spacey soll einen Mann im Londoner Stadtteil Lambeth sexuell belästigt haben und damals war er künstlerischer Direktor des Old Vic Theaters in London.
Wird denn zu Hause in den USA auch gegen ihn ermittelt?
Bis jetzt nicht. Könnte sich aber bald ändern. Immer mehr Mitarbeiter vom House of Cards Team beschweren sich nämlich. CNN hat sich da eine echte Fleißaufgabe gestellt. Deren Reporter haben mehr als 100 Leute vom Team angerufen mit erstaunlichem Ergebnis.
A lot of people didn't want to talk to me, but this is what they would say. Keep going. keep digging. You're doing good work. Please expose this behavior.
Dieses Verhalten von Spacey, das sei zum Beispiel gewesen, dass er junge Männer am Set angefasst habe, denen die Schulter massiert habe, sie am Bauch berührt habe. Spacey ist ja einer der Produzenten von House of Cards und er soll sich am Set auch so verhalten haben als einer der Big Bosse, dem keiner was kann. Das sei dann so weit gegangen, dass man sein Verhalten als sexuelle Belästigung auffassen konnte, sagte die CNN-Reporterin. Insgesamt 8 Leute aus dem Team beschuldigen ihn. Ein Produktionsassistent soll jetzt auch überlegen, ob er Spacey anzeigt und spätestens dann würde auch in den USA gegen ermittelt.
Wenn man jetzt Fan von House of Cards, von dieser Serie ist, geht da noch was, sag mal?
Wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Die Dreharbeiten für die 6. Staffel, das soll ja sowieso die letzte werden, die sind erstmal ausgesetzt. Dass sie wieder aufgenommen werden, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, zumal es auch um Spacey herum einsamer wird. Sein Agent und seine Pressesprecherin haben gesagt, sie kündigen. Von Spacey direkt gibt seit dem Wochenende, seit dem Outing keine neuen Nachrichten. Nur eine Nachricht über seinen Anwalt. Spacey wolle die Lage jetzt analysieren und sich in Therapie begeben.
Die Vorwürfe gegen Kevin Spacey, sie werden umfassender. Immer mehr Männer berichten von sexuellen Übergriffen des Schauspielers. Und jetzt wird auch noch offiziell gegen Kevin Spacey ermittelt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt am Wochenende viel Fußball und vorher gibt es immer einen Klassiker, nämlich Pressekonferenzen im Fußball. Die fangen eigentlich immer so an.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Bate Borisov. Ich begrüße Trainer Peter Stöger.
Und Peter Stöger darf dann antworten, genauso wie der Gästetrainer. Dann dürfen die Pressevertreter fleißig Fragen stellen an die Trainer. Und das ist dann auch das Problem. Die Fragen der Presse, Zeitung, Hörfunk, Online, TV, alle haben irgendwie die gleichen, die langweiligen Fragen, kritisiert zumindest der Trainer des FSV Mainz 05, Sandro Schwarz. Er beschwert sich in der Tat über die Qualität der Fragen. Er sagt auch, wenn es immer das Gleiche ist, wenn immer abgefragt wird, welcher Spieler aufläuft und welches System, da mache ich euch einmal in der Woche einen Zettel fertig und da könnt ihr das dann alles ablesen. Dann müssen wir uns nicht zusammentreffen auf einer Pressekonferenz. Hat er da recht oder nicht? Darüber habe ich heute mit einem Trainer, einem Ex-Trainer, der schon bei Schalke war, bei Bochum, bei Köln, bei Berlin, bei Hannover, eigentlich jeden Verein hat er gehabt, außer Dortmund und Bayern, gesprochen mit Peter Neururer. Und ich wollte von ihm wissen, wie oft es eigentlich vorkam bei ihm, dass er auf eine Frage vom Journalisten weggedämmert ist.
Also weggedämmert mit Sicherheit nicht, aber ich habe das öfter gesagt, diese Fragen, die mir gerade gestellt wurden, die kann man normalerweise auch sein lassen oder unbeantwortet lassen.
Können Sie noch an die dämlichste Frage erinnern oder mal uns ein Beispiel geben?
Ich habe schon so viele dämliche Fragen gehört in meiner Profikarriere. Bestes Beispiel ist, du kommst nach einem verlorenen Spiel, was auf Messerschneide stand, in der letzten Minute den entscheidenden Treffer mit der Frage, ja, wie können Sie diese Niederlage erklären? Also das sind eigentlich saublöde Dinger, denn es ist vollkommen klar, wenn jemand mit diesem Job zu tun hat, weiß jeder, normal denkende Mensch, direkt nach dem Spiel hast du andere Gedanken im Kopf, aber musst mit Sicherheit nicht nach irgendwelchen Erklärungen suchen. Analysen von diesen Dingen, die machst du in der Nacht nach dem Spiel, beziehungsweise am nächsten Morgen, aber nicht direkt nach Abpfiff. Da hast du andere Sachen im Kopf.
Jetzt gehen wir nochmal in diese Pressekonferenz rein, die von Sandro Schwarz da kritisiert wird. Das sind ja immer die gleichen Mechanismen. Fängt an, dann darf der eine Trainer erzählen, dann darf der andere Trainer erzählen. Dann sind es ja meistens auch nur die Journalisten, die man sowieso kennt. Und die stellen dann die handzahmen Fragen. Brauchen wir denn eigentlich noch solche Veranstaltungen?
Nein, diese Pressekonferenzen braucht man gar nicht. Denn das sind plakative Fragen, die letztendlich auch immer gleich beantwortet werden. Warum soll ich auch irgendwie für die Allgemeinheit irgendwelche Dinge kundtun? Die richtige Pressekonferenz findet doch im Prinzip im privaten Bereich statt. Sprich, wenn die Pressekonferenz zu Ende ist, dann möchte jeder Journalist selber Fragen beantwortet wissen.
Dann will er das exklusive Statement haben und deswegen geht man nochmal vor zu den Trainern und spricht dann mit dem Gegenbeispiel. SC Freiburg-Trainer Streich, der diskutiert ja richtig und unterhält sich richtig mit den Journalisten. Also ist es mehr oder weniger eine Auslegungssache, wie gut man als Trainer dann auch performt da?
Das ist eine Auslegungssache, mit welchen Leuten ich was zu tun habe. Jeder Trainer, der in der Bundesliga arbeitet, ist mit Sicherheit imstande, nicht unbedingt auf dieser intellektuellen Ebene, die Christian Streich ab und zu bedient, aber da Journalisten zu bearbeiten, nenne ich es mal so. Die Qualität der Fragen ist oftmals entscheidend und die Qualität des Umfeldes. Was anderes, ob ich in Freiburg Trainer bin, mit den da ansässigen Journalisten zu tun habe oder ob ich hier im Ruhrgebiet bei Schalke, bei Dortmund oder eben bei Bayern München oder bei Hamburg in der Pressestadt unterwegs bin. Das sind riesengroße Unterschiede dahingehend, dass natürlich der Grad der Nervigkeit auch wesentlich größer ist.
Was würden Sie abschließend sich denn wünschen für eine Pressekonferenz, wenn Sie mal sich so richtig eine schöne backen können mit irgendwie guten Fragen, mit sportlichen Fragen? Wer müsste da drin sitzen und was wird diskutiert?
Da wünsche ich mir, dass grundsätzlich fach- und sachkundige Leute mit mir irgendwelche Dinge besprechen und vor allen Dingen losgelöst von irgendwelchen Emotionen, vor allen Dingen gekennzeichnet durch großen Respekt dem Antwortgeber gegenüber. Und das ist oftmals nicht gegeben, beziehungsweise das variiert leider oftmals je nach Abhängigkeit davon, wie der Tabellenstand gerade aussieht.
Der SWR hat berichtet, dass der Trainer Sandro Schwarz vom FSV Mainz 05 gerne andere Fragen auf den Pressekonferenzen gestellt bekommen will. Das ist ihm alles zu lasch, das sagt auch Peter Neururer, Trainer. Das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Ganz lieben Dank für die Woche, Jörg Brunsmann.
Ist schon soweit?
Es ist schon fertig gleich.
Okay. Ich bin weg.
Ja, ciao.
Ich mach's alleine aus, ja. Okay? Ciao.
Schön, dass du da warst.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.